Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Heute ist es soweit. Christine Lagarde, die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, leitet zum ersten Mal die Zinssitzung der Bank. Wir rechnen mit dem Zinsentscheid noch während dieser Sendung, werden berichten und stellen die Frage, wird die EZB ihre strategische Ausrichtung unter der neuen Chefin ändern? Wird sie auch den Klimaschutz etwa als Thema berücksichtigen? Wird sie grüner? Zuvor schauen wir nach Brüssel, wo man sich Gedanken gemacht hat, wie denn auf die Blockade der Welthandelsorganisation WTO durch die USA zu reagieren ist. Zunächst aber zu einem anderen Thema, bei dem auch die USA eine wichtige Rolle spielen. Das US-Repräsentantenhaus hat jetzt Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. Die USA argumentieren, dass sich Deutschland mit der Pipeline in Abhängigkeit von Russland begeben würde. Nord Stream 2 soll vom kommenden Jahr an unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern. Bundesaußenminister Heiko Maas verurteilte die geplanten US-Sanktionen heute Mittag. Wie fällt die Reaktion der Wirtschaft aus? Brigitte Scholtes.
Zu möglichen Auswirkungen der wahrscheinlichen Sanktionen gegen die Erdgaspipeline möchten sich die an Nord Stream 2 beteiligten deutschen Unternehmen noch nicht äußern. Man spekuliere prinzipiell nicht über mögliche Sanktionen. Wir verfolgen die Entwicklungen in den USA genau, heißt es da etwa von Wintershall oder auch von Uniper, den beiden deutschen Firmen, die an Nord Stream 2 als Finanzinvestoren beteiligt sind. Zu einem laufenden Gesetzgebungsverfahren aber äußere man sich eben nicht, ist da zu hören. Deutlicher wurde die deutsch-russische Handelskammer. Die Sanktionen seien ein Schlag gegen die Energiesicherheit in Europa. Deshalb fordert sie Gegensanktionen von Berlin und Brüssel. Denn die energiepolitische Unabhängigkeit Europas stehe auf dem Spiel. Michael Harms, Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, geht da nicht so weit.
Auch der Ostausschuss ist für eine robuste europäische Reaktion. Wir glauben aber nicht, dass Sanktionen der richtige Weg sind. Wir begeben uns da in eine Abwärtsspirale mit ungewissem Ausgang. Wir glauben, dass politisch die Reaktion robust sein muss. Wir müssen nochmal klar machen, dass es eine ernste Belastung des transatlantischen Verhältnisses ist und auch die gegenwärtigen Verhandlungen extrem belastet.
Die Sanktionen der USA richten sich ja gegen die Manager der Unternehmen, die die Spezialschiffe zum Bau der Pipeline stellen. Diese Schiffe verlegen die Rohre am Meeresboden. Ein Aus für die 10 Milliarden Euro teure Pipeline sieht Harms nicht. Die Fertigstellung werde allenfalls verzögert. Nord Stream 2 sei von großer Bedeutung, nicht nur für die deutsche, sondern auch für die europäische Wirtschaft.
Europa hat ja einen steigenden Gasbedarf, auch aufgrund der Klimaherausforderung, weniger CO2-Emissionen, aber auch, weil die europäische Förderung sinkt. In der Frage ist es eine sehr wichtige Pipeline, sowohl für den europäischen Verbraucher als auch für die europäische Wirtschaft. Und die Verzögerung einer solchen Pipeline kann nicht nur die Gasversorgung beeinträchtigen, sondern auch zu steigenden Preisen führen.
Die Bedeutung der Pipeline für die energiepolitische Unabhängigkeit sieht Claudia Kempfert, Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, nicht. Doch Michael Harms vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft widerspricht.
Erstens hat Russland immer stabil und auch vor allen Dingen zu wettbewerbsfähigen Preisen Gas nach Europa geliefert. Russland ist auch vom Verkauf des Gases mehr abhängig, als wir es vom Einkauf sind. Wir könnten uns im Zweifel auch über andere Quellen versorgen. Und wenn Sie die 50 Jahre ansprechen, nein, auch das ist nicht mehr so. Die Langfristverträge für solche Zeiträume gehören auch der Vergangenheit an. Der europäische Gasmarkt ist extrem liberalisiert worden in den letzten Jahren und bringt uns in eine sehr flexible Position. Also wir können auch abhängig von den Preisen und von den Lieferquellen immer wieder umswitchen.
Ohnehin sieht der Ostausschuss auch eine andere Motivation als die vermeintliche Abhängigkeit der Europäer von Russland. Vielmehr wollten die Amerikaner gern ihr Fracking-Gas nach Europa verkaufen. Das aber könnte ökologisch fraglich sein.
Brigitte Scholtes. Und wir bleiben in gewissem Sinne beim Thema, denn auch bei der Welthandelsorganisation WTO geht es um die Durchsetzung von Interessen der USA. Diese hatten durch ein Veto gegen die Ernennung neuer WTO-Berufungsrichter dafür gesorgt, dass die zweite Instanz bei der Streitschlichtung seit Mittwoch schlicht nicht mehr existiert. Wie verhält sich die EU dazu? Peter Kapern aus Brüssel.
Eine handelspolitische Bazooka, so haben Beobachter in Brüssel die heutige Entscheidung der EU-Kommission bereits im Vorfeld getauft. Handelskommissar Paul Hogan formulierte es weniger martialisch, was in der Sache aber nichts ändert. Die EU legt sich, um auf dem immer regelloser agierenden Weltmarkt nicht wehrlos zu sein, eine neue Waffe zu, als Reaktion auf die Paralyse der Welthandelsorganisation WTO. Paul Hogan. Diese Maßnahme stellt sicher, dass die EU auch weiterhin über eine effektive Selbstverteidigung verfügt gegen jedes Land, das zu illegalen Mitteln im Handel greift und gleichzeitig alle Streitschlichtungsmechanismen im Rahmen der WTO oder im Rahmen bilateraler Abkommen blockiert. Zum Hintergrund. Seit gestern ist die WTO faktisch gelähmt, weil ihre zweite Schiedsinstanz entscheidungsunfähig geworden ist. Und zwar dadurch, dass die USA die Berufung neuer Richter für dieses Gremium, den sogenannten Appellate Body, blockieren. In den Regeln der EU ist allerdings festgeschrieben, dass die Europäische Union Strafzölle und andere handelspolitische Maßnahmen nur in Übereinstimmung mit den WTO-Regeln verhängt. Und das heißt im Normalfall erst, nachdem die Berufungsinstanz der WTO diese Strafmaßnahmen genehmigt hat. Diese enge Selbstbindung an die WTO-Verfahren will die EU-Kommission nun aufheben, weil, so Phil Hogan, die Lähmung des Appellate Body eine Lücke im EU-Recht aufgerissen habe.
The absence of an effective dispute settlement mechanism creates a significant gap in the EU's legislation.
Die neuen Regeln sollen folgendermaßen aussehen. Immer dann, wenn ein Land von der ersten Instanz der WTO wegen unfairer Handelspraktiken verurteilt wird, dann aber das Urteil nicht anerkennt, sondern Berufung einlegt, obwohl die WTO derzeit über keine funktionsfähige Berufungsinstanz verfügt, gestattet sich die EU, selbst Strafmaßnahmen zu verfügen. Anders ausgedrückt, die EU will in der Lage sein, auch künftig gegen Strafzölle vorzugehen, wie sie von den USA verhängt und angedroht werden, zumal die USA gleichzeitig für die Paralyse der WTO gesorgt haben. Parallel dazu, so Handelskommissar Hogan, arbeitet die EU am Aufbau eines Interimschiedsgerichts zweiter Instanz.
As a further response to the paralysis of the appellate body, the European Union has proposed an alternative interim arrangement for appeal arbitration.
Kanada und Norwegen sind bereits mit an Bord. Mit anderen Ländern laufen die Gespräche. Gleichzeitig erneuerte Hogan das Angebot der EU, mit Washington über eine Reform der WTO zu verhandeln. Die Reformbedürftigkeit war nämlich das Argument der US-Regierung für die Blockade der Richterernennung. Bislang aber, so Hogan, gäbe es von der anderen Seite des Atlantiks kein Signal, dass solche Verhandlungen beginnen könnten.
Peter Kapern berichtete, und von Brüssel aus gehen wir nach Nordafrika. In Algerien soll heute ein neuer Präsident gewählt werden, 8 Monate nachdem der Langzeitherrscher Abdelaziz Bouteflika aus dem Amt gejagt wurde. Algerien ist eines der reicheren Länder der Region, vor allem dank seiner Öl- und Gasvorkommen. Allerdings grassiert in dem Land auch die Korruption. Doch seit den Aufständen wird auch die Luft für die mächtigen Wirtschaftsführer dünner. Unser Korrespondent Marc Dugge berichtet.
Es sind Szenen, die noch vor einem Jahr fast undenkbar waren. Algerische Spitzenpolitiker vor Gericht, zusammen mit führenden Geschäftsleuten des Landes. Ein früherer Premierminister, der den Richter unter Tränen um Gnade anfleht. Am Dienstag verurteilte ein Gericht in Algier mehrere Politiker und Wirtschaftsführer zu langen Haftstrafen. Sie haben sich der Korruption schuldig gemacht, der Unterschlagung öffentlicher Gelder, der illegalen Wahlkampffinanzierung. Es geht vor allem um die algerische Autoindustrie, die eng mit dem Regime verknüpft war. Mit einem System aus Subventionen, Steuererleichterungen und Scheinfirmen soll der Staat um umgerechnet 975 Millionen Euro geprellt worden sein. Es war das alte Algerien, das in Algier auf der Anklagebank saß. Die Führungselite, gegen die die Algerier seit Monaten auf die Straße gehen. Der Wirtschaftswissenschaftler Camille Zari im März im französischen Fernsehen. Im algerischen Geschäftssektor gibt es jene, die sich mit der Regierung die Einnahmen aus Öl und Gas teilen. Das ist eine Mafia, die das Land führt. Sie alle leben von den Importen. Sie handeln parasitär. Sie importieren ein Produkt für $100 und verkaufen es für $150 im Land. Auch die Generäle bereichern sich. Es gibt unter ihnen Öl- oder Medizinimporteure. Sie alle stützen das Regime. Die Macht der Importeure hat seinen Grund. In dem Land wird bisher so gut wie nichts selbst produziert. Der Staat füllt seine Kassen fast ausschließlich mit dem Verkauf von Öl und vor allem von Erdgas. Die Machthaber wollten es so. Ein Land mit vielen international vernetzten Unternehmen ist schwieriger zu kontrollieren als eine isolierte Wirtschaft, in der nur wenige Mächtige an den Schalthebeln sitzen. Der Ölpreis ist seit 2014 allerdings deutlich gesunken. Und das trifft Algerien hart, so Ali Laidi, Wirtschaftsexperte des französischen Fernsehsenders France 24.
Le fait d'acheter.
Jahrzehntelang hat sich Algerien seinen sozialen Frieden über seine ungeheuren Geldreserven erkauft. 2013 lagen die noch bei rund 194 Milliarden Dollar. Heute sind sie auf 82 Milliarden Dollar geschrumpft. Wenn das so weitergeht, ist klar, dass sie irgendwann aufgebraucht sind. Die algerische Regierung hat in den vergangenen 5 Jahren versucht, gegenzusteuern, die Importe zu verringern und das Land weniger abhängig von Öl und Gas zu machen. So förderte sie beispielsweise seit 2014 die Autoindustrie und ließ hier sogar internationale Kooperationen zu. Der Volkswagen-Konzern konnte 2017 ein Montagewerk in Algerien eröffnen, freilich nur mit dem lokalen regimenahen Partner SOVAK. Auf einem Foto ist zu sehen, wie der damalige SOVAK-Chef Ulmi stolz ein rotes Band durchschneidet, zusammen mit VW-Chef Diess. Ulmi befindet sich seit Mitte Juni in Untersuchungshaft. Die Zeiten haben sich geändert in Algerien. Die Perspektiven des Landes sind eigentlich gar nicht so schlecht, auch jenseits von Öl und Gas. Die Staatsverschuldung ist gering, das Potenzial groß, etwa in Landwirtschaft und Tourismus. Um es zu nutzen, müssten in dem Land aber erst wieder geordnete politische Verhältnisse herrschen. Und so wie es aussieht, dürften die sich auch nach den Wahlen nicht so bald einstellen.
Marc Dugge berichtete. Und wir schalten jetzt in den Handelssaal nach Frankfurt am Main, wo ich meine Kollegin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, gestern Abend hat die US-Notenbank Fed über die Leitzinsen entschieden. Aber auch wenn US-Präsident Donald Trump das immer wieder fordert, das Weihnachtsgeschenk blieb aus, die Zinsen wurden nicht gesenkt. Gab es da jetzt Reaktionen an den Finanzmärkten?
Ja, immerhin, die Zinsen sind auch nicht angehoben worden, was angesichts der doch recht guten Wirtschaftsdaten und der niedrigen Arbeitslosenzahlen theoretisch auch möglich gewesen wäre. Zudem hat ja US-Notenbankchef Powell eine anhaltende Zinspause signalisiert. Ja, der amerikanische Präsident hat halt wie so oft ganz eigene Vorstellungen davon, wie die äußeren Rahmenbedingungen gestaltet sein sollten, um die US-Wirtschaft auf Kurs zu bringen. Und das deckt sich nicht ihm unbedingt mit den Meinungen anderer. Wir haben Kursgewinne an den US-Börsen gesehen. Der DAX zunächst auch deutlich im Plus, gibt die Tagesgewinne wieder ab. Aktuell sehen wir ihn bei 13.153 Punkten. Viele schauen einfach nach Großbritannien, dort die Wahlen heute. Und der Ausgang der Wahlen hat natürlich großen Einfluss, wie es in Sachen Brexit weitergeht. Das betrifft nicht nur die Wirtschaft, das hat dann auch Einfluss auf die Finanzmärkte.
Heute ist ja auch der Rat der Europäischen Zentralbank zu seiner Zinssitzung zusammengekommen. Die Entscheidung müsste jetzt in diesen Minuten gefallen sein. Sehen Sie schon was, Frau Wehrle?
Ja, die Entscheidung kam pünktlich. Der Leitzins unverändert bei 0%. Neben mir sitzt Carsten Pschesky, der Chefvolkswirt der ING-Bank. Herr Pschesky, haben Sie damit gerechnet?
Ja, das war zu erwarten. Die Zinsen bleiben unverändert und auch die Kommunikation, die auch mal wichtig ist jetzt, ist unverändert. Das Anleihenkaufprogramm wird weiter so gefahren. Und bisher sehen wir 0,0 Veränderung zwischen Lagarde und Mario Draghi.
Wollte sich die neue Chefin jetzt erstmal ein bisschen zurückhalten? Wie ordnen Sie das ein?
Ja, dafür müssen wir vor allem die Pressekonferenz abwarten in der Dreiviertelstunde. Jetzt bei dieser Kommunikation, das ist relativ sachlich, da erwarten die Finanzmärkte wirklich die Tatsache. Und die Tatsachen haben sich nicht verändert. Das war auch in den letzten Wochen deutlich, denn es gab ja auch selbst die Gegner innerhalb der EZB gegen die Entscheidung vom September, waren in den letzten Wochen eher ruhig. Von daher war eine Veränderung der EZB-Politik nicht zu erwarten.
Die Anleihekäufe, das geht weiter. Strafzinsen gibt es eben auch weiter. Trotzdem hat Lagarde ja schon durchsickern lassen, sie will einen neuen Kurs einschlagen. Sie will Dinge auf den Prüfstand stellen. Was erwarten Sie da?
Heute noch nicht so viel. Heute geht es eher über den Stil. Wie sagt sie etwas? In den kommenden Monaten wird es interessant sein, wie sie halt diese sogenannte Review der Geldpolitik durchführen wird. Da kann ich mir vorstellen, dass man nochmal darüber diskutiert, wie wird das Inflation definiert? Ist es wirklich dieses unter, aber dicht bei 2% oder verändert man das noch ein bisschen? Wir haben auch die ganzen Spekulationen über mehr Nachhaltigkeit. Wird die EZB wirklich mehr grüne Anleihen kaufen? Da bin ich vorsichtiger, denn man sieht auch in den letzten Tagen, dass Frau Lagarde noch ein klein bisschen zurückgepfiffen wurde von anderen Notenbankern. Ich denke, dass die EZB da erst die Linie nehmen wird von, hey, das ist eigentlich Sache der Politik und nicht so sehr Sache der Geldpolitik.
Also wird von ihr eher erwartet, den bisherigen Kurs fortzusetzen?
Es geht vor allem darum, den bisherigen Kurs fortzusetzen, vielleicht doch etwas genauer zu schauen, was sind die negativen Nebeneffekte von dem jetzigen Kurs. Also was sind die Folgen vom negativen Zins, von zu viel Anleihenkaufprogramm. Also waren diese Maßnahmen im September wirklich nötig? Dafür braucht man ein bisschen Zeit. Und dann kann es durchaus sein, dass im Laufe des nächsten Jahres zum Ende hin dann doch überlegt wird, okay, vielleicht ist man im September 2019 zu weit gegangen und muss ein klein bisschen eine Korrektur eingesetzt werden.
Die Kommunikation ist immer wieder angesprochen worden, Kommunikation nach innen, da gibt es ja nicht unbedingt Einigkeit, zumindest hatte man von außen so den Eindruck, Kommunikation aber auch nach außen, also das heißt die Politik der Europäischen Zentralbank anders, besser einer breiten Öffentlichkeit zu erklären. Was glauben Sie, wird ihr das gelingen?
Heute definitiv nicht, denn die breite Öffentlichkeit schaut sich nicht eine Pressekonferenz um 14.30 Uhr an, das sind die Finanzmärkte, die das anschauen. Und da, denke ich, wird diese große Kommunikatorin Lagarde eigentlich nicht punkten können, da kann sie einzeln allein punkten mit wirklich Deutlichkeit, eher weniger sagen als zu viel, mit sehr viel Detailwissen, genauso wie Mario Draghi das immer gemacht hat. Diese Rolle, dass sie gut kommunizieren kann, dass sie Geldpolitik der breiten Öffentlichkeit erklären kann, das muss irgendwo anders stattfinden, aber nicht während der Pressekonferenz.
Das sagt Carsten Pszewski, der Chefvolkswirt der ING-Bank. Und ich denke, in einer halben Stunde, dann werden wir mehr wissen, wie sich Frau Lagarde auch präsentieren wird.
Ja, wir sind gespannt, auch hier in Köln. Jetzt schauen wir nochmal schnell auf den Handelskonzern Metro. Die Jahresbilanz, wie kam die an?
Ja, die Zahlen sorgen für wenig Begeisterung. Die Kosten für den Konzern Umbau, Metro will ja ein reiner Großhändler werden, die sind hoch. Es gibt Probleme bei den Geschäften in Russland, dort dürften die Gewinne weiter zurückgehen. Auch das alles kommt nicht gut hier an der Börse an, der Geschäftsausblick enttäuscht. Die Aktien von Metro, die gehören heute zu den großen Verlierern im MDAX. Sie geben 3% nach.
Ja, und der Blick von Frankfurt nach Riad ist etwas ungewohnt, aber wichtig. Wie haben sich die Aktien von Saudi Aramco, dem Börsenneuling, heute geschlagen?
Die Aktien sind weiter deutlich gestiegen. Saudi Aramco ist jetzt vom Börsenwert her das teuerste Unternehmen der Welt. Aber wir haben das ja in den vergangenen Tagen auch immer wieder gesagt. Das ist ein besonderer Börsengang. In Riad gelten ganz andere Bedingungen als hier an den Aktienmärkten in Europa oder in den USA. Saudi Aramco steht für die Old Economy. Überall ist man auf der Welt dabei, nach Alternativen für den Rohstoff. Öl zu suchen. Also das wirkt so ein bisschen wie ein letzter Ruf. Wir wollen noch Geld bringen oder Geld holen für den nötigen Umbau in Riad, in Saudi-Arabien, als dass es auf lange Sicht hier eine große Zukunftsperspektive wäre.
Auffällig auch heute die Aktie von Nordex, dem Windkraftanlagenbauer. Was ist da der Hintergrund?
Wir sehen einen Plus von 1,5%. Es geht um einen Großauftrag über neue Turbinenmodelle. Da sind 18 Anlagen bestellt worden. Wie hoch dann das Auftrags Volumen insgesamt ist, also um wie viel Geld es geht, das weiß man noch nicht genau.
Und dann natürlich heute am Tag der Wahl in Großbritannien der Blick auf das Pfund, die Devisenmärkte und nehmen Sie auch die Anleihen und den Goldpreis gleich dazu.
Das Pfund Sterling gibt im Laufe des Vormittages nach 1,3180 $, der Euro gestiegen auf 1,1135 $, die Umlaufrendite unverändert bei -0,33% und die Feinunze Gold $1,475,71.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Die Dienstleistung Gewerkschaft Verdi hat heute Beschäftigte der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof zu Streiks aufgerufen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke.
Mit den Streiks will die Gewerkschaft Druck auf die Tarifverhandlungen ausüben, die für heute und morgen geplant sind. Verdi fordert die verbindliche Rückkehr in den Flächentarifvertrag des Einzelhandels und die Sicherheit der Arbeitsplätze, und zwar für alle vier Unternehmenssparten: Kaufhof, Karstadt Warenhaus, Karstadt Sports und Feinkost. Wegen unrechtmäßiger Preisabsprachen bei Grobblechen hat das Bundeskartellamt Millionenbußen gegen mehrere Stahlhersteller verhängt. Es geht um Bleche, die unter anderem beim Bau von Brücken, Schiffen oder Pipelines zum Einsatz kommen. Insgesamt wurden Bußgelder in Höhe von rund 646 Millionen Euro verhängt, so die Kartellwächter. Betroffen sind unter anderem ThyssenKrupp oder auch Voestalpine. Das Ruhrgebiet als größter Ballungsraum Deutschlands zählt einer Untersuchung zufolge zu den ärmsten Regionen bundesweit. Hier lebe inzwischen mehr als jeder Fünfte in Armut, so die Angaben des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes im heute vorgelegten Armutsbericht 2019. Als Armut gefährdet gilt, wer weniger als 60% des mittleren Haushaltseinkommens zur Verfügung hat. Wo Ökotest draufsteht, muss auch ein Test gewesen sein. Und zwar für genau die beworbene Ware. Selbst fast gleiche Produkte, die nur in Größe oder Farbe abweichen, dürfen ohne Lizenz nicht mit dem Label beworben werden. Das entschied der Bundesgerichtshof. Damit schoben die Richter dem Missbrauch bekannter Testsiegel einen Riegel vor. Eine Begründung, weil es zum Beispiel in Farben unterschiedliche Schadstoffe gebe, sei es eben nicht egal, ob ein grünes oder ein rotes T-Shirt getestet wurde. Die Gewinne der deutschen Bauern sind auf breiter Front abgesackt. Im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2019-18 sank das Ergebnis der Betriebe im Schnitt um 18% auf 54.900 Euro. Das teilte der Deutsche Bauernverband, die Interessenvertretung der Landwirte, heute mit. Ein Grund dafür waren auch Ernteschäden wegen der extremen Dürre 2018, die ins Kontor schlugen. Gesunkene Energiepreise dämpfen weiter die Inflation in Deutschland. Die Jahresteuerungsrate lag im November wie schon im Vormonat bei 1,1%, teilte das Statistische Bundesamt mit und bestätigte damit erste Berechnungen. Und auch bei Volkswagen wollen immer mehr Tarifbeschäftigte lieber mehr freie Zeit anstelle von zusätzlicher Vergütung. Für das Jahr 2020 habe die Zahl der Anträge deutlich zugenommen. Das sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke. Vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Ein Schwerpunkt ist die Zusage des Bundes, die Kunden des insolventen Reisekonzerns Thomas Cook zu entschädigen.
Das klinge zwar wie ein Weihnachtsgeschenk für die Betroffenen, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tatsächlich kommt die Regierung wohl bloß Gerichtsurteilen zuvor, welche sie zur Zahlung verpflichtet hätten. Sicher ist es gewöhnungsbedürftig, dass der Staat Insolvenzopfer entschädigt. Anderswo gehört es zum allgemeinen Lebensrisiko, dass gezahltes Geld nach einer Insolvenz verloren sein kann. Für Pauschalreisen ist das jedoch anders. Deutschland ist hier an EU-Recht gebunden und dabei besteht der Verdacht, dass der Bund im Leichtsinn eine EU-Vorgabe ungenügend umsetzte. Die Frankfurter Rundschau wird deutlicher. Dahinter steckt ein Totalversagen der Regierung. Seit Jahren warnen Juristen und auch einige Experten aus der Branche davor, dass die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung von Anzahlungen in Höhe von 110 Millionen Euro pro Reiseveranstalter bei weitem nicht reicht, wenn einer der großen Konzerne zahlungsunfähig wird. Doch die Bundesregierung ist den gut vernetzten Lobbyisten der Branche auf den Leim gegangen. Die deutschen Steuerzahler, also wir alle, zahlen nun die Zeche für die Blindheit und Unfähigkeit unserer Regierung. In Frankreich hat Premierminister Philippe Einzelheiten der geplanten Rentenreform vorgestellt. Doch der beabsichtigte Befreiungsschlag sei zum Fiasko geraten, notiert die Süddeutsche Zeitung. Selbst die gemäßigten Gewerkschaften schließen sich jetzt dem Widerstand an. Frankreich droht ein langer Streikwinter. Der Verlierer der Auseinandersetzung steht schon fest, Emmanuel Macron. Der Staatspräsident wird seinen ehrgeizigen Plan, der einen Systemwechsel und ausgeglichene Rentenkassen zum Ziel hat, nicht mehr durchsetzen können, ohne Schaden zu nehmen. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe halten es für einen strategischen Fehler, dass die Regierung die berechtigte Reform des undurchsichtigen Rentensystems mit einem höheren Rentenalter verknüpfte. Sicher muss das Loch in der Rentenkasse gestopft werden. Mit Blick auf die Demografie in Frankreich bestand für Philippe aber kein Grund zur Eile. Der Regierungschef hätte den finanziellen Teil vertagen können. Dass die Arbeitnehmervertreter nun zurückweichen, ist nicht zu erwarten. Es zeichnet sich ein Kräftemessen ab, dessen Ausgang ungewiss ist.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr, dann mit meinem Kollegen Günter Hetzke. Und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meier. Ein Thema bei ihr anlässlich des heute vorgelegten Armutsberichts, der soziale Mittagstisch in Göttingen.